50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Heute ist die ehemalige Liechtensteiner Skirennläuferin Hanni Wenzel zu Gast. Mit der Bronzemedaillengewinnerin im Slalom in Innsbruck sprechen wir über persönliche Eindrücke, aber auch über Herausforderungen, mit denen kleine Nationalmannschaften bei den Olympischen Spielen konfrontiert sind. Wie üblich geht's nach einer kurzen Einspielung los.
Liebe Hanni, ich bin sehr froh, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast und mit uns über deine Erinnerungen an die Olympischen Winterspiele von 1976 in Innsbruck sprichst. Zu Beginn würde ich gerne von dir wissen, ob es eine Erinnerung gibt, die du ganz stark mit den Spielen von 1976 verbindest oder vielleicht auch ein Foto, einen Moment. Was würde denn dir da als erstes in den Kopf wieder schießen?
Ja, da fällt mir natürlich direkt die Axnammerli Zum ein, weil das war schon ein spezieller Ort, war sehr versteckt. Man hat sie ja nicht gesehen und so, wo müssen wir jetzt da hin? Und es war sehr harmonisch da hinten. Man hat sich wohl gefühlt. Es war ein sehr netter Ort zum Sein.
Dann würde ich sagen, rollen wir die Spiele nochmal ein bisschen chronologisch auf. Wer dich nicht kennt, du bist ja in Bayern geboren, ja. Und bist aber dann, ich glaube, noch in den ersten Jahren nach Liechtenstein
übersiedelt. Genau, mein Vater ist durch Zufall, weil ihm das Radl kaputt gegangen ist, in Liechtenstein gelandet und hat da arbeiten müssen, dass er überhaupt weiterfahren konnte. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er hat Forstwirtschaft studiert in München und konnte dann in Liechtenstein sein Praktikum machen. Und nach dem Praktikum haben sie ihn auch gefragt, ob er da arbeiten würde. Und mein Vater war der erste Ausländer, der als Beamter in Liechtenstein angestellt wurde. Und der war sein Leben lang nachher auf diesem Forstingenieur, Lawinenverbauung und so weiter, hat er in Liechtenstein gemacht. Und so sind wir nach Liechtenstein gekommen. Also nicht durch irgendwelche anderen Ideen von Steuerfreiheit oder irgendwelche anderen Gedanken, sondern weil es ihm einfach da gefallen hat, von den Bergen und so her und ja.
Du bist bereits seit 1971, glaube ich, im Weltcup gefahren, 1974 die jüngste Weltmeisterin im Slalom geworden. 1974 war dann schon bekannt, dass ihr die Spiele, nachdem sie ja eigentlich in den USA stattgefunden hätten, sind sie ja dann kurzfristig dann Innsbruck zugeteilt worden. Mhm. Hast du noch Erinnerungen daran, wann du die Info bekommen hast, dass die Winterspiele erstens in Innsbruck sind und dass du an den Spielen teilnehmen wirst?
Ja, die Spiele in Innsbruck sind für mich natürlich ein wichtiger Teil gewesen, weil in Sapporo war ich noch Deutsche. Okay. Und die haben mich zwar qualifiziert für die Deutschen, aber wenn ich da mit den Deutschen an den Start gegangen wäre, hätte ich nie mehr können für Liechtenstein starten. Mhm. Und das wollte ich nicht. Wir haben ja in Liechtenstein gelebt, also wollten wir auch alles nutzen, was in Liechtenstein eben gibt oder auch nicht gibt. Eben, es hat ja damals eben, noch ja. gar nichts gegeben. Und darum waren natürlich die Spiele nach Sapporo waren für mich schon sehr wichtig. Aber ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil Spiele im eigenen Land oder so nah ist immer eine sehr große Nervenbelastung. Und man wird viel mehr angeredet und viel mehr Menschen kommen natürlich aus deinem Umfeld, die man natürlich auch beachten möchte und alles, aber es trägt nicht wirklich zum guten Resultat bei. Und man muss sich da einfach fokussieren und darum ist es oft besser, wenn diese Spiele dann irgendwo sind, wo man praktisch für sich alleine sein kann und die Konzentration aufrecht zu erhalten.
Ohne jetzt da vorzugreifen, aber Du hast ja in Innsbruck dann die Bronzemedaille gemacht und dann ja in Sapporo, sag ich schon, in Lake Placid 1980 ist ja der Goldregen dann eingetreten sozusagen. Aber zu dem kommen wir wahrscheinlich eh dann nochmal ein bisschen gesondert. Das heißt, Vorbereitungen auf die Spiele, beziehungsweise es gab ja von den Liechtensteinerinnen und Liechtensteinern Skifahrer natürlich. Wie waren denn da die Vorbereitungen vom Team? Waren die an einem speziellen Ort? Kannst du dich noch erinnern, wo das war und was man, oder wie man sich darauf vorbereitet hat, generell
auf die Spiele? Also die Hauptvorbereitung passiert natürlich über längere Zeit, über den ganzen Sommer und so weiter. Und ich bin ja von Anfang an bei der Schweizer Mannschaft mit eingebunden gewesen, weil ich war ja eigentlich erst alleine. Nachher ist dann die Ursula Kunze dazugekommen und meine Schwester. Und für ein Mann-Team kann man natürlich nicht irgendein Training organisieren, wo man dann konkurrenzfähig ist. Also war das eine tolle Lösung für mich in der Schweiz. Und kurzfristig haben wir uns dann hier bei Innsbruck vorbereitet. Ich weiß nicht, ein ganz steilen Slalom war das und da hat es ja noch extrem viel Schnee gegeben. Ich glaube Kellerjoch oder so.
Kellerjoch könnte sein, ja.
Und da habe ich noch die Vorbereitung, dass man da wirklich mit der Steilheit, in der Achsamlitzung war sie auch so steil, kämpft haben und mit dem Neuschnee. Also die Verhältnisse waren eine Herausforderung. Man hat noch nicht dieselben Maschinen und alles gehabt, wie man das heute gehabt hat. Und das war wirklich eine schwierige Situation von den Wetterverhältnissen auch.
Darf ich gerade noch eine kurze Zwischenfrage einschieben? Dein Bruder ist auch Skifahrer, gell?
Genau.
War der bei den 76 auch dabei?
Ja, der war aber da noch eigentlich bei den ganz Jungen dabei. In Lake Placid war er dann Silbermedaillengewinner in Riesentorlauf hinter Ingemar Stenmark.
Oh, ja.
Das war ja die Ingemar Stenmark, Gustav Töni-Zeit und Franz Klammer natürlich und Bernhard Russi.
Ja. Gehen wir schon ein bisschen näher an die Spiele heran. Unmittelbar davor wart ihr als Team untergebracht im Olympischen Dorf oder habt ihr separat Übernächtigung?
Nein, wir waren da im Olympischen Dorf. Das war sehr sympathisch. Das waren so Wohnungen, wo man nachher, glaube ich, noch als Sozialwohnungen
weitergenutzt hat, genau.
Ja. Also das verwendet sind noch immer hat, ja. Und da haben sie auch immer noch dazu gebaut und so. Und da waren wir in dem Olympischen Dorf unterbracht. Da war das noch nicht so, dass man dann näher am Skigebiet wohnen und so weiter und so fort. Das war da noch nicht das Thema.
Habt ihr ein Zweierzimmer dann gehabt, du mit
ja, wir waren
im Frauenhaus wahrscheinlich auch, genau. Schätze ich mal ganz, ja. Wie die anderen. Mhm. Habt ihr Kontakt gehabt mit anderen Läuferinnen von anderen Nationen? Oder?
Ja, man ist natürlich, was Olympia anbelangt, das ist ja das Schöne, dass man da auch andere Sportarten trifft und dass man andere Spitzensportler auch ein bisschen kennenlernen kann, allerdings nur von der Weite. Weil man ist ja selber fokussiert auf seine Sachen, wo man zu tun hat. Und so ein Tagesablauf und so ein Tagesprogramm ist natürlich voll mit den ganzen Dingen, die man abarbeiten muss, dass man eben die Spitzenleistung dann bringen kann an dem Tag.
Plus ja dann der Transfer hin und retour zum Skigebiet, es muss ja was geplant werden mit Essen.
Und dann mit dem Servicemann der Kontakt, wie man die Ski vorbereiten muss und so weiter und so fort.
Du hast dann im Slalom die Bronzemedaille gewonnen, du bist aber alle Disziplinen gefahren. Mhm. Ist für dich die Vorbereitung, oder ist das schwierig, wenn man sich für alle Disziplinen vorbereiten muss, vor allem bei einer Strecke wie drinnen, dann in der Achsamelizum, die ja doch jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, nicht ganz so einfach war. Mhm. Die Schneelage war ja auch gewöhnungsbedürftig. Wie geht man denn, wie bist du persönlich an die Rennen dann direkt herangegangen, sei das körperlich auch wie mental, ist ein starker Faktor.
Ja, man muss sich natürlich dann auf ein oder zwei Disziplinen ein bisschen mehr konzentrieren. Wir hatten zur damaligen Zeit bei der Firma Vögel noch große Probleme mit den Abfahrtski. Die sind einmal gelaufen und einmal nicht. Und niemand hat also genau herausgefunden, wo der Hund begraben ist, sagen wir es mal so. Und war natürlich mein Fokus auf Riesentorlauf und Slalom, also hauptsächlich eigentlich Riesentorlauf. Aber ich habe mich im Riesentorlaufen, im Slalom eigentlich in beiden relativ gleich wohl gefühlt. Zu der Zeit, obwohl ich da sehr gekämpft habe, dass ich regelmäßig meine Resultate bringe und vor allem auch Spitzenresultate. Ich war immer in den ersten 10 in allen Disziplinen, war auch in der ersten Gruppe in allen Disziplinen, wo es damals auch nur sehr wenige Leute gegeben hat. Und ja, ich war so ein konstanter Läufer, aber ich war kein Siegläufer. Und die 2 Jahre nach der Weltmeisterschaft in St. Moritz habe ich richtig gekämpft darum, dass ich eben auch ein Siegläufer wäre. Und das war eine schwierige, also das hat auch geheißen, dass ich mich technisch natürlich weiterentwickeln muss. Da sind wir dann in die große Umsteigetechnik gekommen, wo man vielleicht noch in Erinnerung hat mit dem Ingemar Stenmark, der hat das wunderbar vorgefahren sozusagen. Und man musste eben technisch extrem viel arbeiten, aber auch mental, dass man eine Siegerpersönlichkeit wird. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern da muss man über Jahre dranbleiben. Und das ist bei mir so 2,5 Jahre gegangen, bis es dann soweit war, dass ich regelmäßig gewonnen habe.
Das habe ich schon aus meinen Gesprächen, also meinen vorherigen jetzt oder vor unseren vorhergegangenen Gesprächen durchgehört, dass der mentale Aspekt doch einfach sehr, sehr viel ausmacht, was man dann auch für eine Zeit quasi im Ziel dann macht.
Ja, das ist nach wie vor so und darum sind natürlich die Leute, die jetzt nicht so im Wohlstand aufgewachsen sind, sondern die aufgewachsen sind, um wirklich etwas zu erreichen, nicht jetzt nur im Sport, sondern generell im Leben, dass es einem besser geht. Die haben da mehr Chancen als wie denen, die eigentlich schon in einem sehr guten Umfeld aufwachsen. Da ist ein größerer Wille, ein größerer Ehrgeiz, mehr Disziplin und mehr den Biss da dran zu bleiben, ist natürlich bei den Menschen mehr gegeben, die sich verändern wollen im Leben.
Sprechen wir aber vielleicht kurz noch über den Riesentorlauf, also Riesenslalom, Riesentorlauf. Der ist ja weniger leider gut geglückt für die, wenn das so sagen darf.
Ja.
Hast du noch Erinnerungen, was, und dann, ohne da jetzt in den, natürlich nicht in den Wunden reiben zu wollen.
Nein.
Aber, weißt du noch, was für die da schiefgegangen ist, oder
ja, der Riesentorlauf, ich bin in den Rhythmus nicht reingekommen. Den ganzen Winter habe ich da umeinander gekämpft. Drum ist der Rhythmus im Slalom ist mir leichter gefallen. Drum habe ich natürlich da auch die Medaille gemacht. Und im Riesentorlauf ist es einfach, da braucht es das Rhythmusgefühl, die Ruhe und das richtige Material. Und wie gesagt, wir haben da extrem gekämpft mit dem vielen Schnee. Und alle die Leute, die vorne Startnummern haben, die waren dann auch vorne. Und die hinten Startnummer gezogen haben, die waren dann halt nicht dabei. Aber das ist halt Olympia und Weltmeisterschaft, das stört niemand an einem Weltcuprennen, aber an einer Olympiade bleibt einem das natürlich in Erinnerung. Und da muss man zu sich auch ehrlich sein, das kann immer passieren, darum kann man jetzt auch nicht auf sowas hinarbeiten, weil solche Konstellationen, die gibt's einfach und da muss man dann das Beste draus machen. Weil wenn ich jetzt im Riesentorlauf da irgendwie traurig gewesen wäre oder das nicht abhaken hätte können, hätte ja im Slalom auch keine Medaille gemacht. Das ist ja immer das Wichtige, dass man immer nach vorne schaut, dass man schaut, was ist schief gelaufen, was habe ich falsch gemacht, was kann man verbessern, wie kann man weitergehen und dass man es dann abhackt und nach vorne wieder schaut.
Das erinnert mich, wenn ich das nur einwerfen darf, von anderen Sportarten, wo dann immer die Rede ist, die besten Sportler haben das schlechteste Gedächtnis sozusagen, weil die Sachen, was vorbei sind, die sind sofort, egal ob positiv wie negativ, sind sofort gelöscht, damit man da gar nicht zu lange Zeit hat, in der Erinnerung zu schwelgen und denkt, na, da habe ich aber nicht, bin ich nicht gut geworden und so.
Das ist ein bisschen so, das lernt man, glaube ich, da auch im Sport und ich habe das heute noch, also irgendwie so schlechte Erlebnisse oder wenn man jemand irgendwas tut oder ich nicht klarkomme mit jemandem, ich vergesse das eigentlich gleich wieder. Ich bin überhaupt nicht nachtragend und gar nicht. Aber das kommt aus dem Sport aus, weil da der Fokus natürlich immer nach vorne geht.
Ja. Ich hoffe zumindest, dass vielleicht das Interview dann nicht sofort in Vergessenheit geht mit mir heute, sondern dass das noch ein bisschen in Erinnerung bleibt vielleicht. Ja. Der Slalom war ja dann schon natürlich positiv mit der Bronzemedaille, aber wenn man dann im Ziel steht und oder halt am Ende dann des Rennens, ich nenne es jetzt halt wirklich vorsichtig, nur Dritter, ist es dann im Moment bitter oder warst du dann
nein, nein, zufrieden? Ich habe da wirklich nichts erwartet an diesen Olympischen Spielen. Ich habe gedacht, ich gehe da hin, versuche das Beste, wenn was rauskommt, ist okay. Ich war noch nie in die ersten drei diesen Winter, also musst du auch akzeptieren, dass ich eben keine Medaille habe. Und ich habe da auch nicht wirklich drüber nachgedacht, sondern ich habe mich wirklich mit allem Fokus versucht, bestens vorzubereiten. Es ist ja dann noch ein dritter Platz in der Kombination geworden, oder ein zweiter, glaube ich sogar. Aber da hat es keine Medaillen noch gegeben bei Olympia. Darum ist mir das jetzt auch nicht mehr so ein Ding. Aber nein, für mich war es toll. Ich war auch nur ganz knapp Dritte. Die Danielle, die war nur ein paar Hundertstel hinter mir und ich war glücklich, dass ich eine Medaille hatte.
Und vor allem die Ski-Weltmeisterschaft war ja parallel. Quasi genau. Medaille, muss man ja auch dazu sagen, immer.
Es ist dann eine Weltmeisterschaftsmedaille, kriegt man genau. In der Kombination.
Genau. Mir würden noch ein paar andere Sachen interessieren, auch wenn ich fragen darf. Hast du abseits deiner eigenen Disziplinen, die du natürlich gefahren bist, ist klar, noch andere sportliche Disziplinen verfolgt oder versucht zu verfolgen, weil es dich interessiert hat? Sei das über im Fernsehen, ich weiß nicht, habt ihr auf die Zimmer Fernseher gehabt oder im
Nein, nein, das haben wir gehabt. Fernseher auf dem Zimmer gehabt, nein. So verfolgt haben wir natürlich nichts. Man ist noch dorthin gegangen, wo die Möglichkeit war, dass man noch was anschauen kann. Es war natürlich damals war der Fokus natürlich auf das Herrenduell. Klammer Russi war natürlich da in der Zeitung auch immer groß aufgemacht, obwohl man die Zeitung ja auch möglichst wenig anschaut, dass man nicht irgendwie um Dinge denkt, die man nicht denken braucht. Und bei Olympia ist da immer das Eiskunstlaufen auch eine ganz tolle Sache. Und das Skispringen hat mich sehr interessiert.
Weil du gerade eben auch die Zeitung gerade angesprochen hast, die mediale Berichterstattung war ja 76 in Innsbruck schon, ich würde jetzt mal sagen, sehr hoch. Fernsehen war Live-Übertragungen, war für die, sei das Zeitungen wie Fernsehen, hast du da vielleicht auch viele Anfragen gekriegt für Interviews oder warst du noch?
Ja, das schon. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich war ein guter Interviewpartner. Und die Leute, die da natürlich dahinter waren, der Heinz Brüller und wie sie damals alle hießen, waren extrem tolle Leute und total involviert im Sport und haben sich bis ins Detail auskennt. Und das war ganz toll, wenn man da Interview geben konnte.
Hast du auch, weil ich es jetzt komplett vergessen habe zu fragen, warst du bei der Eröffnung der Olympischen Spiele am Berg Isel, warst du beim Einzug der Spieler wahrscheinlich dabei?
Ich war dabei, ich war der Fahnenträger. Und es war da im Sprungstadion oben und es war also sehr eine tolle Erfahrung. Herzerwärmend, ergreifend, war sehr schön. Und es war eben auch nicht so aufgeblasen, wie nachher dann alles war. Also noch, Lake Placid war auch noch normale Olympische Spiele, würde ich mal sagen. Dann Sarajevo, glaube ich, sowieso. Da durfte ich dann immer starten, wegen meiner B-Lizenz. Und nachher ist es dann immer kritischer geworden. Die Eröffnungsfeiern und so, die sind dann so opulent, dass die Fahrer, die meisten gar nicht mehr hingehen. Der nicht hingehen musste, der ist nicht hingegangen, weil erstens ist es viel zu lang gegangen. Oft ist es auch extrem kalt und so. Und wenn man sich auf ein Rennen vorbereitet, kann man da nicht zuerst 4-5 Stunden in dem Stadion oder bei der Eröffnungsfeier stehen. Das ist unmöglich. Und darum hat das ein bisschen für mich von der sportlichen Seite hat das ein bisschen verloren.
Ich verstehe,
Die Leute, die zuschauen, das mag da lustig sein, wenn ein Feuerwerk und Tod und Teufel alles ist, aber für die Sportler war das andere viel die tollere Atmosphäre und wirklich eine Einstimmung auf das, was bevorsteht.
Ich verstehe, ja. Das ist ganz interessant zu hören. Und vor allem jetzt, wenn ich jetzt gerade wieder dran denke an die letzten Spiele, das ist ja wirklich ein Spektakel
sondergleichen. Es ist schon 2 Stunden, bis man überhaupt zum Hinfahren kommt, bis die alle ausgestiegen sind und in der Reihe stehen und dann, und ja, das ist unmöglich heute geworden, aber das sagen alle und die wenigsten sind ja nur noch offizielle Leute, die da mitlaufen und irgendwelche, die erst im 14. Tag dann ihren Auftritt haben und so, und alle anderen gehen dann immer hin und das ist schade.
Während der Spiele waren in Innsbruck natürlich Stars, Promis und es gab verschiedenste Veranstaltungen. Ich vermute, die Antwort wird nein sein, aber ich frage die Frage dennoch. Hast du während der Spiele auch noch irgendwelche Veranstaltungen besucht, wie einen Olympiaball, weiß gar nichts, oder? Nein.
Also das ist damals noch nicht gegangen und es geht heute auch nicht, weil viele Dinge sind natürlich dann auch heutzutage mit vielen Sponsoring-Sachen verbunden, wo der Sportler dann weiß, ich habe mich verpflichtet, ich muss dahin. Der hat dann auch die Einstellung, das zu tun. Mhm. Aber wenn man das nicht muss, macht man das ganz sicher nicht, weil da ist
der Kopf ja schon wieder ganz woanders.
Ist man fokussiert auf das, was zu tun ist.
Ein Thema, das ich auch ganz gern anspreche, zu den Olympischen Spielen von 1976, sind die Sicherheitsbestimmungen. Wir sind wenige Jahre nach den Attentaten, was in München bei den Sommerspielen oder die Geiselnahme, was vonstatten gegangen ist. Für Innsbruck natürlich im Vergleich zu den Spielen von 64 sehr hohe Polizeipräsenz oder generell Sicherheitspräsenz. Ist dir diese verschärften und erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, gibt es da noch Erfahrungen
von dir? Das hat man schon gemerkt, dass da viel mehr Sicherheit jetzt im Hintergrund war, aber auch die Akkreditierung, die man da hatte. Mhm. Ohne der ist überhaupt nichts gegangen. Weder Toilettengang, noch irgend zur Tür aussehen, da ist man immer zurückgekommen. Also man hat die Akkreditierung für gar als praktisch. Das war dann nachher in Lake Placid auch ganz krass. Die hat man wirklich in der Früh über den Kopf getan und konnte sie den ganzen Tag nicht mehr rausziehen, weil man ist nirgends hinkommen ohne diese Akkreditierung.
Gibt es von den Spielen, sei das jetzt der Skianzug oder sonstiges, natürlich die Medaille wird es noch immer geben, aber hast du Memorabilia von den Spielen in Innsbruck noch, sei es zu Hause oder sonst irgendwo, aufbewahrt?
Nein, das habe ich ins Museum gegeben. Und leider ist der Museumsinhaber in Liechtenstein leider verstorben. Und jetzt sind die Sachen sind sehr viele weggekommen. Und niemand weiß so genau, wo die Museumssachen von Liechtenstein sind. Man vermutet, sie sind in Kitzbühel. Aber da findet es auch niemand. Also keine Ahnung, der hat wirklich sehr viel aus der Zeit hat er gesammelt. Und das habe ich eigentlich alles dem Noldi weggebracht. Mhm. Dass er das da ausstellen kann, hat über Jahre hinweg hat der Museum in Vaduz gehabt und hat die Sachen da ausgestellt.
Schade eigentlich, gell, dass die jetzt nicht...
Ja, schade. Ja, ich kann mich nur vom Material her erinnern, da hat man ja umeinander getan mit den plastifizierten Anzügen. Mhm. Und dann waren einmal außen Plastik und dann hat man es innen getan und dann hat es ja welche Rennläufer gegeben, die drunter nichts angezogen haben, dass man noch ein paar Hundert schneller war. Und ich bin vor Lake Placid bin ich dann auch im Backerstein, bin ich dann ohne Unterwäsche gefahren, habe gedacht, ich muss das einmal testen. Ja. Wenn ich das dann in Lake Placid, wo es dann wirklich auf die Hundertstel drauf ankommt, muss ich gerüstet sein. Jetzt bin ich im Backerstein, bin ich losgefahren. Und da ist ja, war oben ein ewig lange Flachstück. Und da oben beim Flachstück habe ich schon gedacht, na, das mache ich nicht mehr. Da muss ich die ganze Zeit nur dran denken, wie ich friere und kann mich gar nicht drauf konzentrieren, was ich eigentlich zu tun habe.
Interessant.
Also ich bin in Lake Placid, es war dann auch 25 Grad minus. Also es wäre dann sowieso keine Diskussion gewesen für mich. Bin dann mit Unterwäsche gefahren. Aber bei den Männern, mein Mann, der Harti, der hat erzählt, die sind alle ohne Unterwäsche gefahren.
Ach so?
Ja, ja.
Interessant.
Ja. Und wo das plastifiziert dann innen war, wo sie dann geschwitzt haben und so, haben sie dann richtig die Eiszackeln innen dran gehabt. Also das war vom Gesundheitlichen her sicher nicht vom Vorteil.
Das glaube ich auch nicht. Das muss ich vielleicht dann bei den zukünftigen Interviews auch noch fragen, ob man ab mit oder ohne Unterhose.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das bei alle
abdauert. Bei dem Franz fragen, ich glaube, da war die Plastifizierung noch außen.
Mhm. Vom Franz haben wir ja den goldenen, also den der österreichischen.
Ja, ihr wart in Gold gekleidet, genau. Ja. Nochmal Druck gemacht.
Ja, das ist.
War zu wenig Druck und dann hat man noch goldene Kleider angehabt, dann war der Druck noch ein bisschen größer für die Sportler.
Nachdem wir ja jetzt 50 Jahre weg sind von den Spielen, rückblickend nach dieser langen Zeit, hast du die Spiele positiv in Erinnerung, negativ? Denkst du anders über die Spiele jetzt, als wie du vielleicht damals noch gedacht hast?
Na, also die Winterspiele in Innsbruck habe ich sehr positiv in Erinnerung, eben weil das noch bestimmte Einfachheit, Natürlichkeit gehabt hat. Und wo sie jetzt darüber reden, dass sie das alles aufteilen in verschiedene Länder und Städte und so, da geht vielleicht der Grundgedanke geht ein bisschen verloren. Aber wenn man eher zurückgeht auf ganz einfache Spiele, das nutzen, was vorhanden ist, und wenn man was nicht hat, dann noch erfahrt man halt die 50 Kilometer und geht da auf eine andere Sprungschanze oder auf ein anderes Eisfeld, keine Ahnung, was man dann braucht. Das wäre, glaube ich, die bessere Lösung. Aber das Dezentralisierte, glaube ich, ist auch nicht unbedingt die Lösung. Ich glaube, man sollte schon zusammenbleiben, aber das, was vorhanden ist, nutzen. Eben auch die alten Städten, die wissen, wie es geht, dass sie das wieder austragen können. Als wie immer neue, von Grund an neue Dinge aufbauen, wie Sochi und so. Das ist ja völliger Blödsinn, sowas. Also aus meiner Sicht, ich kann da nicht, oder das, was auch da passiert ist in Südkorea und so, also ich sehe da keinen Mehrwert an der Olympiade. Aber da gehen die Ansichten auseinander und jeder darf da diese haben. Die
jeder ist zu seiner eigenen Meinung,
haben möchte.
Dafür dazu stehen, das sehe ich ganz genauso.
Ja.
Vielleicht, das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz die Spiele dann in Innsbruck, aber wir haben es schon angesprochen, du hast in Lake Placid hast du ja den Goldregen sozusagen eingefahren. Waren für die, wenn du jetzt so rückblickst, die Spiele 76 in Innsbruck auch irgendwo ein, ein, das war die erste Teilnahme, war das für die dann auch schon irgendwie einfach die erste Möglichkeit, Erfahrungen bei Olympischen Spielen zu sammeln? Und auch vielleicht die Erfahrungen, was gut gegangen ist, was negativ gegangen ist, sei es in Vorbereitung und so weiter, das dann für die nächsten Spiele umzusetzen.
Ja, die Erfahrungen, die waren extrem wichtig. Auch die Weltmeisterschaft in Garmisch, wo wir als Favoritin in zwei Disziplinen hingekommen sind und dann wirklich das Material überhaupt nicht mitgespielt hat, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und dasselbe ist mir dann auch eigentlich in Lake Placid in der Abfahrt passiert, wo dann auch das Material nicht wirklich schnell gewesen ist und so. Dann habe ich die Abfahrt gleich abgehackt, habe gesagt, konzentriere dich auf Slalom Riesentorlauf und mache jetzt da keinen Aufstand mehr, was ich eben gemacht habe in Garmisch. Mhm. Durch das ist natürlich dann Riesentorlauf und Slalom auch schief gegangen. Und das Lernen mit den ganzen Olympiaden, Weltmeisterschaften, das bringt natürlich schon sehr viel.
Noch eine kurze Frage. Hast du noch Kontakt zu Sportlerinnen aus deiner Zeit oder trifft man sie öfters noch und spricht auch über Erfahrungen von, sei es Innsbruck, sei es andere Spiele oder von Weltmeisterschaften oder von anderen Rennen?
Ja, man trifft schon immer wieder. Also die Maria Walliser wohnt ganz in meiner Nähe, die trifft ich relativ oft. Die Rosi habe ich relativ oft gesehen, weil wir bei Veranstaltungen waren. Und die Rosi war ja mein großes Vorbild schon, seit ich 13 Jahre alt war. Die habe ich da in Schrund das erste Mal gesehen. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, so gut will ich auch mal werden. Da war die Rosi aber nicht wirklich ganz vorne, aber sie hat mich beeindruckt mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Fahrweise. Und dann ist sie, hat sie ja da die tollen Olympischen Spiele
hingelegt, da in Innsbruck, gell? Zweimal Gold.
Konnte sie da extrem tolle Resultate einfahren. Und ich habe ja dann 4 Jahre später genau dasselbe Resultat eingefahren, das eigentlich auch noch nie gegeben hat, 1 Silber- und 2 Goldmedaillen. Und so ist der Gedanke an die Rosi und das, die Vorbild und Leitfigur immer ein bisschen da geblieben und habe dann im Ende dieselben Resultate eingefahren.
Hast du ihr diese Geschichte mal erzählt von der Vorbildfunktion?
Nein, nicht wirklich. Ich bin ja nicht so der Mordserzähler.
Könnt ihr jetzt gar nicht so sagen.
Fällt mir immer wieder einmal eine Geschichte dazu ein. Aber ich erzähle eigentlich auch nicht viel von den damaligen Zeiten. Das ist irgendwie für mich wie vorbei. Und wir hatten ja das Glück, dass wir eine neue Karriere noch starten durften nachdem, weil mich das Vermarktung, die Sportvermarktung extrem interessiert hat. Darum habe ich ja damals eine B-Lizenz gelöst als einzige Frau und auch eine Firma gegründet und wollte ein kleines IMG aufbauen. Und das ist uns glücklicherweise jetzt die letzten 35 Jahre gelungen. Und durch das hat man da die Probleme oder die Geschichten, die jeden Tag passieren und denkt eigentlich selten mehr zurück an die alten Geschichten sozusagen.
Hat es für Olympiamedaillengewinnerinnen und Gewinner von Liechtenstein aus irgendwelche Boni geben, also sei das also ein Empfang, schätze ich mal, sowieso?
Wir sind natürlich geehrt worden im Fürstenhaus und die im 80er-Jahrgang oder 78 habe ich ja dann das erste Mal einen Gesamtweltcup gewonnen. Da sind dann die Fürstinnen und der Fürst gekommen und haben gratuliert und die Medaillen überreicht und so. Aber wir haben keine Bonis vom Land bekommen.
Und ich glaube, das wäre wichtig, auch noch an dieser Stelle zu erwähnen, dass du ja noch immer die einzige Skifahrerin bist aus Liechtenstein, die Medaillen gemacht hat bei Olympischen Winterspielen.
Ja, die Tina hat, die Tina war in Südkorea.
Aber
war sie Dritte.
Dann ja. Bleibst zumindest in der
Also
Familie.
Siegerin bin ich die Einzige.
Siegerin, ja, genau. Also Goldmedaille.
Die Einzige, die so. Erste und bis jetzt die
genau.
Letzte.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, schwierig in so einem kleinen Land. Wir haben ja dann im Verhältnis pro Einwohner. Mhm. Auf 6.000 Einwohner hatten wir eine Medaille und waren natürlich mit Abstand die größten Medaillengewinner von der ganzen Welt.
In dem Fall, Hanni, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufnahme.
Gerne.
Und vielleicht sehen wir uns einmal wieder.
Ja, danke schön.
Das war unsere Folge mit Hanni Weirater-Wenzel. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn wir zur Abwechslung mit Werner Delecart über den Bobsport sprechen.